Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Ja, und was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Ja, das höre ich immer wieder. Ganz, ganz wichtig sind die Führungskräfte, das Thema Führung und vor allem ja eine gute Führung. Und dazu spreche ich heute mit einem Experten zum Thema Positive Leadership. Ich freue mich sehr, dass der Mario Pracht heute hier bei mir ist. Hallo Mario.
Ja, hallo liebes Maro und vielen, vielen, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf und über ein Thema sprechen, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich Positive Leadership.
Ja, also ich glaube, da muss man nur kurz auf deine Webseite oder auf dein LinkedIn-Profil schauen. Da sieht man dann sofort, dass dir dieses Thema am Herzen liegt. Ja, und wenn du magst, sag doch mal, wie du dazu gekommen bist, dieses Thema jetzt so sehr und mit Leidenschaft zu betreiben. Ja.
Ja, sehr gern. Also wie gesagt, Mario Pracht ist mein Name. Ich komme aus Dresden, ich lebe da. Ja, und wie bin ich zu Positive Leadership gekommen? Ich war selbst über 10 Jahre in verschiedenen Branchen Führungskraft und dieses Thema Führung, Führungskraft, wie motiviere ich Mitarbeiter, ist seit jeher eins, was ganz oben bei mir auf der Agenda steht. Und wenn man so möchte, in einer ziemlich dunklen Stunde in meinem Arbeitsleben bin ich über die positive Psychologie gestolpert, was das ist, was man damit bewirken kann bei Menschen. Und seitdem beschäftige ich mich mit diesem Thema und bin auch seit 2023 als Berater und Trainer selbstständig. Ich habe etc. pp. Gegründet, eine Initiative, wo Führungskräfte erfahren können, wie es möglich wird, einfach besser zu arbeiten. Und ich bin natürlich dann auch oft in Podcasts wie in deinem zu Gast, um über dieses Thema zu sprechen und es präsent und publik zu machen.
Ja, also genau da sind wir auch zusammengekommen, weil mir das eben auch ein Anliegen ist, das Thema Führung eben auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, weil es wirklich doch ein großes und sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also ich höre das wirklich regelmäßig, muss ich sagen. Und das Spannende ist, ja, ich höre es von allen Seiten, weil ich habe ja mit verschiedenen Seiten so in meinem Berufsfeld zu tun. Ich habe mit der Arbeitgeberseite zu tun, mit der Arbeitnehmerseite zu tun, mit Betriebsräten habe ich zu tun. Und so kann ich das immer wirklich von allen Seiten rundherum, die verschiedenen Blickwinkel da sehen und von allen Seiten bekomme ich das zu hören, dass die Führungskräfte eben häufig, es gibt natürlich Ausnahmen, aber ganz häufig einfach ja ihre Führungsrolle nicht so gut ausfüllen, wie sie sollten, aus verschiedenen Gründen. Ja, das ist tatsächlich vielschichtig, das Thema, kann man nicht so ganz auf einen Punkt bringen. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass man jetzt hier von dir einfach ein paar Impulse mitbekommt und du natürlich eben auch dann als Experte, als Ansprechpartner zur Verfügung stehst und man dich gerne buchen kann, um diese Themen dann eben auch wirklich näher im Unternehmen zu beleuchten, ja. Ja, also du hast schon gesagt, das kommt von der positiven Psychologie. Dieses Thema auch Positive Leadership oder positive Führung. Vielleicht kannst du zum Begriff was sagen oder muss man da sagen, das andere ist dann negativ oder?
Ja, da bist du mit deinen Gedanken gar nicht so falsch, weil das ist das, was mir in der Tat sehr oft begegnet, dass man, wenn man positive Psychologie hört, dass man sofort assoziiert, das ist das Gegenteil von negativer Psychologie. Mhm. Oder es hat was mit Wohlfühlterror zu tun oder mit Brainwash oder mit Happyologie. Das sind so die gängigen Vorurteile, die einen da an den Kopf knallen, wenn man mit diesem Thema auf die Bühne tritt. Doch es ist eigentlich was ganz anderes. Wenn man sich mal anguckt, so wie Psychologie in der Vergangenheit gedacht wurde, dann liegt es ja oder ist es sehr oft so, dass wenn jemand krank geworden ist, Depressionen hat, Burnout hat, sonstige psychologische Störungen hat, dass das Feld der Psychologie eigentlich dann zutage getreten ist, um die Menschen wieder gesund zu machen. Mhm. Das heißt, wieder auf ein normales Level an Wohlbefinden, an Gesundheit zu bringen. Und Martin Seligman, einer der bekanntesten Psychologen auf dieser Erde, ist 1998 Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung geworden. Und der hat die Frage gestellt, wie es denn eigentlich sein kann, dass wir in einer Welt leben, wo es zumindest in der westlichen Welt betrachtet, den Menschen noch nie so gut geht, seit Menschengedenken. Das heißt Wohlstand, Gesundheit etc. pp. Aber gleichzeitig sind die Zahlen an Depression und Burnout auch so hoch wie noch nie. Und als er Vorsitzender wurde, stellte er halt die Frage, wie es sein kann, dass Depression und psychische Erkrankungen sehr, sehr, sehr gut erforscht sind, aber die Psychologie eigentlich nichts darüber weiß, was den Menschen eigentlich glücklich und zufrieden macht, was Potenzialentfaltung bedeutet, was menschliches Wachstum bedeutet. Und in diesem Kontext rief er die positive Psychologie aus. Das heißt, wenn man ein anderes Wort dafür benutzen möchte, dann darf man auch gern Entwicklungspsychologie oder Wachstumspsychologie sagen, weil sie wirklich das Gelingen menschlichen Lebens im Vordergrund stellt. Und diese Psychologie erforscht seit 1998 wirklich, was Motivation bedeutet, was Stärken sind und wie man es eigentlich schafft, dass ein Menschenleben so gestaltet werden kann, dass Menschen darin aufblühen, wachsen können und ihre Potenziale entfalten. Und aus dieser Denke heraus ist dann Positive Leadership entstanden. Das heißt, der Grundgedanke der positiven Psychologie übertragen in den Kontext Arbeit und Führung.
Ja, also spannend, ne? Auch dieses nicht nur quasi das, was irgendwo kaputt ist, sage ich jetzt mal, na, krank zu heilen und normal zu machen, sondern eben dieses Thema Wachstum, Potenzialentfaltung und das als Führungsaufgabe oder Führungsrolle zu sehen. Ja, so verstehe ich das.
Ja, es kommt ja eins dazu. Also wenn wir uns mal überlegen, wo klassische Führung oder Management herkommt, dann liegt das ja in der Vergangenheit in den letzten 40, 50, 60 Jahren begründet. Das heißt, Menschen werden ja heute noch ganz, ganz, ganz oft in ein Rollenprofil oder in ein Stellenprofil gepresst. Ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist, sei dahingestellt. Aber es gibt so eine Job Description und diese Rolle müssen Menschen erfüllen. Und wenn etwas nicht nach dem Rollenprofil passt, dass es irgendwelche Fehler gibt, irgendwelche Defizite oder irgendwelche Schwächen, dann tritt klassische Führung eigentlich in den Vordergrund und sagt, okay, was kannst du denn gebrauchen oder wie kann ich dir denn helfen, damit du wieder der Normalform entsprichst, also sprich dem Rollenprofil. Und das ist ein Ansatz, der klassische Führung ja in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr, sehr geprägt hat. Und Positive Leadership ist das aber nicht, sondern Positive Leadership setzt in der Stelle an und sagt, okay, was kannst du denn darüber hinaus tun, um für uns als Arbeitgeber wirksam zu werden? Was kann denn die Führungskraft konkret tun, um sowas wie Stärken optimal einzusetzen? Und das ist halt ein Punkt, für den ich mich sehr, sehr, sehr einsetze, weil wenn eine Führungskraft immer nur an den Schwächen von Menschen herumdoktort, dann ist das Beste, was daraus passieren kann, nicht schlecht. aber niemals wirklich gut.
Ja, also total spannend, ne? Wie du hast ja schon gesagt, es ist ein großes Thema. Du beschreibst es ja auch. Ich denke, da findet ein Wandel statt, aber ja, aus meiner Sicht ist der halt vielleicht auch je nach Branche unterschiedlich langsam oder schnell. Und es ist ja schon so, dass bei sehr, sehr vielen Unternehmen Führungskräfte einfach sozusagen die besseren Fachkräfte sind, ja. Ne? Die einfach aus einer Fachkraft, die dann vielleicht besonders gut war in ihrem Gebiet, dann Führungskraft werden. Und von dem, was du sprichst, na, was ja mit dieser Fachqualifikation erstmal ja gar nichts zu tun hat, wirklich gar keine Ahnung haben. Na, also wirklich auch weder dahin geschult wurden oder die Zeit dafür haben, überhaupt sich damit zu beschäftigen und auch mit ihren Teams sozusagen so zu beschäftigen, dass sie eben so fördern können. Ja, was sagst du da oder wo setzt du da an, wenn du schon feststellst, naja, also die haben ja eigentlich gar keine Zeit, sich um wirklich echte Führung zu beschäftigen.
Ja. Das, was du da ansprichst, Maro, ist in der Tat ein Thema. Wie wird denn eine Führungskraft Führungskraft? Und das, was du gesagt hast, ist in der Tat ja ein Thema, weil oftmals ist es tatsächlich so, dass diejenigen in Führung gekommen oder in Führung gegangen sind, die besten Fachexperten waren. Also insofern ist die Karriere ein Incentive des Unternehmens, wo Menschen, die besondere Fähigkeiten auf der fachlichen Seite haben, dafür belohnt wurden. Nur Führung ist ja nicht nur das, also dass man ein Fachexperte ist, sondern Führung hat ja auch was mit Menschen zu tun. Und das war leider in der Vergangenheit nicht so ein Fokus, auf den man geschaut hat, dass Führungskräfte eigentlich Menschen mögen müssen. Weil nur wenn ich das kann oder wenn ich diese Gabe habe, dann habe ich überhaupt eine Chance, tatsächlich zu führen. Und ja, viele Führungskräfte haben heute ein Zeitproblem, weil ganz viel auf ihren Schreibtischen abgeladen wird. Das ist so. Gleichzeitig sage ich aber, dass die Art zu führen ist das Einzige, was Führungskräfte tatsächlich beeinflussen können. Also wir leben ja immer in einer Welt, wo ich auf der einen Seite die Frage stellen muss, habe ich die Macht, irgendwas zu verändern, oder habe ich den Einfluss, irgendwas zu ändern? Und bei ganz vielen Sachen haben Führungskräfte eben nicht die Macht, es verändern zu können. Beim Führungsstil ist das aber anders. Also den können Sie von heute auf morgen ändern, in jeder Situation. Bei jeder Gelegenheit können Sie versuchen, eine Führungskraft zu sein, die den Unterschied macht. Und es gibt eine spannende Studie, die ist schon ein bisschen alt. Da hat man nämlich mal Führungskräfte gefragt, ob sie glauben, dass sie eine gute Führungskraft sind. Und da haben 97% der Menschen, die in Führung waren, gesagt, ja, ich glaube, dass ich eine gute Führungskraft bin. Danach hat man die Mitarbeitenden der Führungskräfte gefragt und hat gesagt, wie sieht's denn aus? Hast du eine gute Führungskraft? Und da sah das Ergebnis ganz anders aus. Da haben nämlich nur 17% der Menschen gesagt, ja, ich habe eine gute Führungskraft.
Okay.
Und das ist halt ein Ergebnis, wo ich sage, da liegt so viel Potenzial begraben, wie man Arbeit einfach besser machen kann, indem Führungskräfte wirklich bei sich selbst anfangen und einmal sich wirklich fragen, an welchen Stellschrauben kann ich denn drehen, um Führung anders zu machen als gestern, vorgestern, im letzten Jahr, in den letzten Jahrzehnten.
Ja, also das ist genau der Punkt, ne? Und es sind eben die Führungskräfte wirklich ganz, ganz wichtige Schlüsselpositionen in den Unternehmen. Wirklich ein, ist wirklich tiefgreifendes Thema. Und du sagst es schon, und da wäre es jetzt super, wenn du eben allen, die hier zuhören oder die vielleicht diese Folge auch entsprechend weiterleiten und teilen an diejenigen, die das vielleicht hören sollten. Ja, welche Tipps du dir jetzt eben auch in dieser kurzen Podcast-Folge schon mal mitgeben kannst, wo man ansetzen kann, um eben dann Führung besser zu machen.
Ja, sehr gern. Martin Seligman, von dem wir vorhin gesprochen haben, der hat natürlich nicht nur die positive Psychologie ausgerufen, sondern er hat natürlich auch mit viel Geld und Manpower dafür gesorgt, dass da in der Forschung sich ordentlich was bewegt hat. Und eines der Modelle, die auf Seligman zurückgehen, ist das sogenannte PERMA-Modell. Das heißt, das ist seine Antwort auf die Frage, was denn eigentlich bei einem Menschen sowas wie Zufriedenheit und Wohlbefinden auslöst. Und dieses PERMA-Modell, das lässt sich auch in den Kontext Arbeit übertragen, weil natürlich auch die Führungskräfte dafür Sorge tragen können, dass Menschen auf Arbeit aufblühen. Und das PERMA ist ein Akronym, das besteht aus 5 Buchstaben. Und wenn du magst, können wir die mal ganz kurz durchgehen,
damit
die Zuhörenden eine Idee davon haben, wo sie denn vielleicht morgen schon ansetzen können, um Führung anders zu machen.
Unbedingt, also,
Das P, das steht für positive Emotionen. Das heißt, positive Gefühle bewusst wahrnehmen und die natürlich auch steigern. Wir leben in einer Welt, wo wir ganz oft auf Defizite, auf schlechte Nachrichten reagieren, den sogenannten Negativity Bias. Und um dem was entgegenzusetzen und zu zeigen, dass die Welt eben nicht nur schlecht ist und nicht nur aus Stress und Arbeit und Frust besteht, können Führungskräfte auch dafür sorgen, ja, die Dinge, die gut sind, die Erfolge hervorgebracht haben, einfach viel besser zu zelebrieren und stärker den Fokus darauf zu legen. Der zweite Buchstabe ist das E in PERMA, also Engagement, Engagement. Das hat ganz, ganz, ganz viel mit den Stärken von Menschen zu tun. Und ich persönlich finde es erschreckend, dass 2/3 aller Menschen nicht wissen, was ihre Stärken sind. 2/3. Die haben noch nicht mal Vokabular dafür. Und ich mache mir in Anführungsstrichen manchmal einen Spaß daraus in Workshops oder in Trainings, dass mir die Menschen mal bitte 5 ihrer größten Schwächen aufzeigen sollen. Und diese 5 Schwächen, die kommen wie aus der Pistole geschossen, weil sie natürlich geprägt wurden auf das, was sie nicht können oder noch nicht können. Wenn ich sie dann frage, nennen wir mal 5 Stärken, dann ist das das, was echt schwierig ist für die Menschen, weil sie kommen vielleicht auf 3, die sie gerade so benennen können, aber Nummer 4 und 5 fällt dann schon echt schwer. Und aus der Forschung ist halt bekannt, dass gerade wenn Menschen im Kontext Arbeit in ihren Stärken aktiv sein können, dass dann sowas wie Motivation, wie Engagement, wie Einsatz, wie Leistung automatisch hinterherkommen, weil es ihnen Kraft gibt, weil sie in ihrem Element sind.
Ja, also können wie gesagt, wir vielleicht da, genau. Ja, also Thema Stärken, das ist auch ein Bereich, na, mit dem ich mich jetzt auch seit, muss ich ehrlicherweise sagen, seit ein paar Jahren erst auch damit beschäftige und mit Schrecken dann eben auch festgestellt habe, warum eigentlich warum nicht schon viel früher? Ne? Eigentlich müsste das Ganze ja schon in der Schule, im Kindergarten eigentlich beginnen, ja. Und sehe ich genauso, da sehe ich eben viel Potenzial verloren. Aber vielleicht können wir da kurz auch einsteigen. Ja, also das, was du sagst, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt in meinen Trainings gemacht und war selber erstaunt, wie die Menschen da gesucht haben, ne? So Stärken. Oder man traut sich dann vielleicht nicht zu sagen, ist das eine Stärke wirklich oder ich weiß es nicht. Aber vielleicht können wir da kurz nochmal anhalten, bevor wir zu den anderen Buchstaben noch kommen, um da schon mal einen kleinen Tipp mitzugeben, also was kann man denn da konkret tun, auch als Führungskraft, um eben mit den Teammitgliedern, die man hat, dieses Thema Stärken überhaupt mal auf den Tisch zu bringen, ne, und dann damit zu arbeiten.
Also ich hatte letzte Woche erst einen Mini-Workshop, wo ich die Teilnehmenden einfach mal gebeten habe, sich eine Situation zu überlegen, wo sie sich gefühlt haben wie ein Pinguin im Wasser. Ne? Also der Pinguin ist ja konstruiert mit tollpatschigen Füßen, mit Flügeln, mit denen er nicht fliegen kann. Und wenn sich dieses Tier an Land bewegt, dann sieht das irgendwie komisch aus. Ja, man könnte fast meinen, das ist eine Fehlkonstruktion von Mutter Natur. Aber wenn sich dieses Tier ins Wasser begibt, dann ist es natürlich in seinem Element. Das heißt, da ist es wendig, da ist es schnell, da ist es flink. Und ich habe die Teilnehmenden im Workshop gebeten, sich so eine Situation mal zu überlegen, wo sie das Gefühl hatten, wie ein Pinguin im Wasser zu sein. Und diese Situation sollten sie einem Partner, einer Partnerin erklären. Und diese Person hatte die Aufgabe, rauszuhören, welche Stärken es denn waren, die dafür Sorge getragen haben, dass sich Person A wie ein Pinguin im Wasser gefühlt hat. Und da passiert was ganz Magisches, weil der die Geschichte hört, der erkennt relativ schnell, wieso, weshalb, warum sich dieser Mensch wie ein Pinguin im Wasser gefühlt hat. Und wenn das dann gespiegelt wird, dann kann man wirklich zusehen, wie das Funkeln in den Augen immer größer wird, weil diese Menschen dann hören, was sie gut können, was sie stark macht, warum es sich für sie so schön angefühlt hat, da im Wasser unterwegs zu sein. Und das ist so eine ganz kleine Übung, die man integrieren kann in einem Meeting, in einem 1-1-Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Also das geht da ganz, ganz wunderbar.
Ja, super Tipp.
Und wenn man es genauer wissen möchte, dann kann man natürlich auch mal einen konkreten Stärkentest machen, zum Beispiel auf glücksforscher.de oder auf charakterstärken.org, wo man ein paar Fragen beantwortet, also ein paar mehr Fragen beantwortet, aber dann halt sehr gezielt ein Feedback darüber erlangt, was die Person eigentlich ausmacht, was sie stark macht und was sie gut kann.
Ja, das ist schon mal super, ne? Ich stelle mir das gerade schon so vor, ne, dass der eine oder andere bei dieser Frage, ne, wo habe ich mich wie ein Pinguin im Wasser gefühlt, schon erst nochmal kramen und überlegen muss, so, ne? Also, dass es nicht sofort kommt, eine entsprechende Situation, ja. Aber dazu dient es ja auch, ne, dass man einfach nochmal so in sich geht und nochmal schaut, ne, wo ist eben dieses Gefühl von, ja, ich fühle mich genau in meinem Element, ne? Das ist ja genau, was beschrieben wird, auch das, welches Element ist eigentlich meins, ja. Ja, wunderbar, also toll, super Tipp, den man wirklich auch schnell umsetzen kann. Okay, ja, dann gibt's noch ein paar Buchstaben.
Ja, da haben wir das R von PERMA, das steht für Relationships. Also wie kann eine Führungskraft eigentlich, oder was kann eine Führungskraft dazu beitragen, dass es im Team tragfähige Beziehungen gibt? Und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, weil das Erste, über was ich dazu immer spreche, ist psychologische Sicherheit. Also haben denn alle Teammitglieder das Gefühl, dass es sich lohnt, zwischenmenschliche Risiken einzugehen? Was meine ich damit? Zwischenmenschliche Risiken heißt, konkret das zu sagen, was ich denke. Ich erlebe es aus, oder in meiner eigenen Laufbahn als Führungskraft habe ich es oft erlebt, dass man in einem Meeting sitzt, eine Idee vorschlägt für ein neues Produkt, für einen neuen Prozess, whatever, und alle sitzen da und nicken. So, und man denkt, hoch, ist ja super gelaufen, alle haben es verstanden, alle sind dafür. Das Meeting ist zu Ende, die Tür geht auf, die Kollegen gehen raus und alle fangen an, mit dem Kopf zu schütteln und sagen, was ist denn das für ein Mist? Was hat denn der Pracht da sich wieder überlegt? Und das sind die Momente, die ich meine mit psychologischer Sicherheit, dass man in dem Moment die Hand hebt und sagt, Moment mal, haben wir an XYZ gedacht? Ich habe mal eine Frage, eine Verständnisfrage, ich habe es noch nicht kapiert. Oder vielleicht auch mal ein klares Nein sagen und sagen, nö, das finde ich eine blöde Idee, weil wenn wir das so und so machen, passiert das und das und das. Und das ist, wie gesagt, das Konzept der psychologischen Sicherheit, dass Menschen tatsächlich das sagen, was sie denken. Und wenn eine Führungskraft Umstände kultiviert, wo das in einem Team möglich ist, dann ist man als Führungskraft und als Team schon ganz, 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 ganz weit vorn.
Das könnte ja vielleicht mit eigenen Beispielen passieren, ne? Wo man selber dann als Führungskraft vielleicht mal sagt, oh, da und da habe ich einen Fehler gemacht und das habe ich damals gar nicht als Fehler gesehen, aber es war ein Fehler, also sowas vielleicht.
Das wäre ein erster Schritt, dass man wirklich Fehler, die passieren, nicht gemacht werden. Ich komme gleich nochmal drauf, dass Fehler, die passieren, dass man über die wirklich mal spricht und sagt, was ist denn da konkret passiert? Was hatte das für Auswirkungen? Ist es wirklich so schlimm, wie es im ersten Moment war? Und das ist in der Tat ein Thema, mit dem es sich lohnt, mal anzufangen. Und so ein kleiner Sidekick an der Stelle. Wir sprechen ja oft davon, dass Fehler gemacht werden. Und dieses Wort machen impliziert ja eigentlich Absicht. Das heißt, ich kann Hausaufgaben machen, ich kann Gartenarbeit machen, ich kann andere Arbeit machen, aber wenn jemand Fehler macht, dann bedeutet das, er tut es mit voller Absicht und das machen die wenigsten Menschen, sondern Fehler passieren einfach im Eifer des Gefechts. Und ich stelle immer mal die Frage, wie viele Fehler denn wirklich, oder Fehler, die passieren, wirklich so schlimm sind, dass sie existenziell sind für ein Team, für eine Führungskraft, für ein gesamtes Unternehmen. Und dann stelle ich als nächstes die Frage, wie viele Fehler behandeln wir denn so, als wenn sie existenziell wären? Und diese Diskussion, die an der Stelle entsteht, die hilft schon mal, Fehler als das einzuordnen, was sie sind, nämlich das, was im Leben ganz oft passiert. Und wenn man das Wort Fehler mal nimmt und in die einzelnen Buchstaben zerteilt, dann kann man aus diesem Wort auch das Wort Helfer bilden. Und ich finde, dieses Bild ist ein ganz wunderbares, weil für mich sind Fehler Helfer des Gelingens. Und wenn man diese Haltung hat zu Fehlern, dann macht das ganz viel, viel, viel leichter im Umgang damit, um mit den Mitarbeitenden darüber zu sprechen und daraus zu lernen.
Ja, aber auch da wieder wunderbar, ne, was Sprache für einen Unterschied macht, war mir auch nicht so bewusst. Ne? Fehler machen oder Fehler passieren ist einfach ein Unterschied. Ne? Ja, toll. Ja, schon super Sachen mitgenommen. Wir haben noch was. Es geht weiter.
Ja, wir haben noch was. M von Perma, wie Meaning. Meaning steht für Sinn. Und damit meine ich nicht den philosophischen Sinn des Lebens, sondern für Sinnhaftigkeit im Leben, im Arbeitsleben. Und auch da hat die Führungskraft, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Box, also diese Meaning-Box zu füllen. Weil eine Führungskraft hat ganz oft viel mehr Informationen als der einzelne Mitarbeitende in dem Team. Der weiß, warum Entscheidung XY so getroffen wurde und nicht anders. Der weiß, warum wir heute das so tun, was wir gestern noch anders getan haben. Und diese Sinnhaftigkeit einfach viel, viel, viel stärker zu spielen, indem Mitarbeitenden erklärt wird, wieso, weshalb, warum Dinge so getan werden, das hilft schon mal ganz, ganz, ganz viel, ja, Sinn erleben im Arbeitskontext zu steigern. Und ein weiterer Punkt, der mit Sinnhaftigkeit einhergeht, ist, Menschen zu verdeutlichen, dass ihre Arbeit tatsächlich einen Unterschied macht. Das heißt, das hat dann was mit Bedeutsamkeit und mit Relevanz zu tun. Ich habe mal einen Bericht schreiben müssen in Word, der 80 Seiten umfasst hat, wo ich genau wusste, dass ich der Einzige bin, der den schreibt und auch der Einzige bin, der den liest. Und das hatte für mich ganz, ganz, ganz wenig mit Bedeutsamkeit zu tun oder mit Relevanz zu tun. Und solche Aufgaben sind natürlich Aufgaben, die den Sinn im Arbeitskontext schmälern.
Klar.
Und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wie man das stärker forcieren kann, dass die Menschen eben wirklich das Gefühl haben, etwas Sinnvolles auf Arbeit zu tun. Und die Forschung zeigt, dass wenn Menschen dieses Gefühl haben, etwas Sinnvolles und etwas Bedeutsames beitragen zu können, dann steigert das auch den Wert an dem Ergebnis, das erreicht wurde. Und damit hat man natürlich wieder Identifikation, Vertrauen geschaffen, was natürlich für weitere Aufgaben essentiell wichtig ist.
Ja, unbedingt. Also ein Teil des Ganzen zu sein, ne? Beizutragen zu einem größeren Ganzen und aber halt eben auch wichtig zu sein, ja, weil also das höre ich tatsächlich schon auch öfter, ne? Ob ich jetzt heute da bin oder nicht, ist eigentlich egal. Ja, das ist ja furchtbar schlimm eigentlich. Okay, und dann haben wir noch den letzten Buchstaben.
Ja, last but not least, A wie Accomplishment. Auch diese Perma-Box finde ich ganz wunderbar, weil wenn wir uns nochmal an Fehler oder Defizite oder Schwächen erinnern, wird ja sehr oft die Frage gestellt, wie konnte das nur passieren? Die gleiche Frage dürfen wir uns aber auch gern stellen, wenn wir mal erfolgreich waren. Wie konnte das nur passieren? Erfolge werden heute einfach nur wahrgenommen als Momentaufnahme und wenn man was erfolgreich zu Ende gebracht hat, dann zack, hat man die nächste Aufgabe auf dem Tisch oder das nächste Projekt wird gestartet, aber wir verharren eigentlich nie in diesem Moment, es geschafft zu haben. Und ein weiterer Punkt, der mir da sehr wichtig ist, ist zu sagen, was hat es denn oder was hat denn den Erfolg konkret ausgelöst? Dass man es wirklich mal analysiert und wirklich mal schaut, sagt, welche Bausteine haben uns denn erfolgreich gemacht? Weil erst wenn ich das tatsächlich weiß, dann habe ich ja überhaupt erst die Möglichkeit, Erfolg zu replizieren. Und
Dass
ich
es kein
finde,
Zufallsprodukt
das
ist.
ist eben kein Zufallsprodukt. Und selbst wenn es mal Zufall war, sich Gedanken zu machen, zu sagen, welche Umstände haben denn den Zufall vielleicht nochmal begünstigt? Weil Zufall heißt ja nichts anderes, wie dass mir etwas zufällt. Und das ist Zufall ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und da mal einfach zu schauen und sagen, welche Umstände haben denn diesen Zufall begünstigt, finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll, um es, wie gesagt, zu replizieren und damit die Chance zu erhöhen, auch im nächsten Projekt, bei der nächsten Aufgabe oder im nächsten Kundengespräch erfolgreich zu sein. Und Accomplishment meint halt auch, dass man auch wirklich mal die Sau rauslassen darf, im Sinne von Erfolge mal feiern und den Menschen wirklich auch an der Stelle bewusst zu machen, welchen Teil, den sie beigetragen haben, dass das Ganze erfolgreich wurde. Hat auch wieder was mit Meaning zu tun, aber auch mit positiven Emotionen und wieder auch mit Relationships und natürlich auch wieder was mit Stärken. Also wie du siehst, diese fünf Perma-Dimensionen, die kann man gar nicht losgelöst voneinander betrachten, sondern da schwingt auch jede in die andere mit rein.
Bedingen sich gegenseitig, ne? Kommt dann irgendwie
Genau.
alles zusammen und so, ja, wie Puzzlestücke, die dann perfekt zueinander passen. Aber auch da, ne, das Thema Puzzle ist so ein ja, Thema, was mich jetzt seit einer Weile begleitet und ich halt sehe, na, was es bedeutet. Man muss halt irgendwo anfangen, ne? Und irgendwelche Stücke anfangen mal zu legen und dann die nächsten finden und suchen, bis halt eben ein Bild entsteht. Genau. Ja, lieber Mario, also bei mir rattert es schon ziemlich im Kopf, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon so viel mitgenommen und ja, fand das total inspirierend, jetzt das Gespräch mit dir. Ich hoffe, meinen Hörern und Hörerinnen geht es ähnlich und sie haben jetzt Lust bekommen, noch viel mehr von dir zu erfahren oder sich vielleicht begleiten zu lassen, auch von dir. Das würde mich sehr freuen, weil wir können definitiv mehr positiv Leadership gebrauchen. Ja,
Sehr
lieber
gern.
Mario.
Ich bin
Vielen
zu.
lieben Dank von meiner Seite. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen Dank, Maro, dass ich bei dir sein durfte und dass wir mal kurz in die Welt der positiven Psychologie und in Positive Leadership eingetaucht sind. Und ja, jeder, der da Fragen hat, oder mehr zum Thema erfahren möchte, freue mich auf das, was kommt.
Genau, man findet dich über die Shownotes, die ich eben auch alles verlinke zu dir, Webseite, LinkedIn-Profil und über deinen Namen findet man dich auch ganz gut. Also Mario, mach's gut.
Danke dir, Maru. Ciao.